Die Presse.
Diesen Freitag wollen Donald Trump und Wladimir Putin einander in Alaska treffen. Obwohl eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine oder gar ein Frieden zuletzt nicht in Sicht waren, lädt Trump Putin zu Gesprächen ein und stellt sogar vorab schon einen möglichen Gebietstausch in den Raum. Mein Name ist Christine Meierhofer. Sie hören, was wichtig ist, den täglichen Nachrichtenpodcast der Presse. Eine Ende Juli von Trump ausgesprochene 10-tägige Frist für eine Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew ist mittlerweile verstrichen. Bei dem Gipfeltreffen sollen aber Stand heute weder die Ukraine noch die EU am Verhandlungstisch Platz nehmen. Birgt ein solcher Gipfel Chancen auf Frieden oder handelt es sich dabei um eine Show? Welche Optionen gibt es, um eine Einigung zu erzielen? Und wird auf die Ukraine vergessen? Darüber habe ich mit Alfred Hackensberger gesprochen, der für die Presse seit nun 3,5 Jahren über den Krieg in der Ukraine berichtet. Herr Hackensberger, Ende dieser Woche wollen sich Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska treffen, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Jetzt hat es in der letzten Zeit nicht danach ausgesehen, als ob eine Waffenruhe oder gar ein langfristiger Frieden in Reichweite wären. Wie ist unter diesen Bedingungen so ein Gipfeltreffen überhaupt zu bewerten?
Einerseits ist es natürlich eine Farce, weil es keinerlei Voraussetzungen für Friedensverhandlungen gibt. Und weil die Ukraine nicht am Tisch sitzt und auch nicht die Europäer. Und Trump letztendlich nicht alleine entscheiden kann. Die Europäer haben, glaube ich, doch da etwas mitzureden. Und es gibt ja keinerlei Voraussetzungen. Man weiß ja nicht genau, was die Ausgangsbasis ist. Es gab unterschiedliche Meldungen, was Russland fordert, was schon alleine absurd ist, weil es sollte ja eigentlich genau umgekehrt sein, dass diejenige, die angegriffen wird, und der Leidtragende ist, dass der mehr oder weniger Forderungen stellt und nicht derjenige, der den Angriffskrieg führt. Und es gab Verwirrungen, weil Witkoff da einiges durcheinander gebracht hat, der Sondergesandte von Trump. Und der gesprochen hatte davon, dass sich Russland aus verschiedenen Gebieten zurückzieht und dann im Gegenzug die Ukrainer aus dem verbleibenden Restgebiet in Donetsk, das Russland nur zum Teil besetzt hat. Aber Stand heute scheint es so zu sein, dass die Ukraine sich aus Donetsk zurückziehen soll. Und dafür gibt es einen 30-tägigen Waffenstillstand. Was natürlich total absurd ist, weil man zieht sich nicht aus einem besonders wichtigen Staatsgebiet zurück und bekommt dann nur 30 Tage Waffenstillstand. Dass der Oblast Donetsk militärisch entscheidend ist, und mehr oder weniger der das Bollwerk der Ukraine ist, um einen weiteren Vormarsch der Russen aufzuhalten. Sowas natürlich aufzugeben, ist natürlich idiotisch.
Jetzt haben Sie schon eine Region und die besondere Bedeutung dieser Region genannt. Damit wir das vielleicht ein bisschen besser verstehen können, schauen wir einmal auf diesen Krieg, der immerhin schon 3,5 Jahre dauert, militärisch. Also wie stehen die beiden Konfliktparteien in diesem Krieg aktuell da?
Russland hat nur ein einziges Kriegsziel erreicht, nämlich die Landbrücke zur Halbinsel Krim. Das wollten sie. Und dann hat ja Putin insgesamt 4 Oblaste per Dekret annektiert. Und von diesen 4 Oblasten, glaube ich, besitzen sie keinen insgesamt. Selbst im Oblast Luhansk fehlen noch Teile. Donetsk zu 75% und die anderen beiden, Saporizhzhia und Kherson, Saporizhzhia gar nicht und Kherson nur ein Teil. Also für Russland ist es eigentlich, die können eigentlich jetzt keinen Frieden machen, gemessen an ihren Kriegszielen, weil es sonst eine mehr oder weniger eine Niederlage wäre für Russland. Angesichts des Aufwandes, den sie betrieben haben, was sie alles verloren haben, 1 Million Soldaten und sämtliche Bestände der Sowjetunion, aufgebraucht. Die Wirtschaft ist total am Ende. Die Reserven der Nationalbank sind total aufgebraucht. Also für Russland ist es eine Niederlage. Für die Ukraine ist es letztendlich, es ist es auch kein Sieg, weil sie ja Gebiete verloren haben. Aber im Vergleich zum März 22 hatte die russische Armee wesentlich mehr, ich glaube fast doppelt so viel an Land besetzt gehabt wie heute. Heute sind es nur 20% Und damals, glaube ich, waren es so über 30 oder 35 oder 40%, ich weiß es nicht genau. Und insofern hat die Ukraine gemessen an dem Zeitpunkt eine positive Bilanz. Und sie hat den Russen mehrfach schwere Niederlagen zugefügt, einige Male, und haben die sogenannte zweitstärkste Militärmacht der Welt blockiert. Und der Krieg, wenn er jetzt noch so weitergehen würde wie bisher, dann würde Russland diese Gebiete, die es annektiert hat, noch viele Jahre brauchen, um die einzunehmen.
Aber da höre ich zwischen den Zeilen heraus, dass diese militärische Situation, wie sie gerade ist, eigentlich keine gute Ausgangssituation ist für Verhandlungen.
Nee, Russland ist halt natürlich in einer stärkeren Position, weil es sagt, naja, wir führen den Krieg halt einfach weiter bis zum bitteren Ende. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Also das ist natürlich diese Drohgebärde und so eine Politik der Abschreckung. Und bei der Ukraine ist halt so, weil die kann halt nicht sagen, ja, wir können so lange kämpfen, wie wir wollen, sondern die sind ja abhängig von Europa und von den Vereinigten Staaten, um weiterkämpfen zu können. Alleine können sie das ja nicht machen. Aber momentan auf dem Schlachtfeld hat keiner das Übergewicht, das man eben bei Verhandlungen Druck ausüben könnte. Jetzt, vor ein paar Tagen, heißt es, soll es einen Durchbruch der russischen Truppen gegeben haben in Donetsk, was sich erst noch rausstellen muss, weil es solche Infiltrationen schon immer gegeben hat und man sich kaum vorstellen kann, dass die Russen unbemerkt einen Durchbruch geschafft hätten mit Material. Also das sind wahrscheinlich kleinere Spezialeinheiten, die dort vorgedrungen sind und jetzt einfach versuchen, Positionen auszubauen, so wie es im militärischen Lehrbuch steht.
Sie haben jetzt vorhin schon erwähnt, von Seiten der USA hat man schon vorab einen möglichen Gebietstausch, wie das formuliert wurde, in den Raum gestellt. Was könnte da konkret verhandelt werden? Was würde im Raum stehen und was ist realistisch?
Putin möchte gern diese vier Oblaste haben, auf alle Fälle. Und was jetzt im Gespräch ist, ist nur der Oblast Donetsk, also die restlichen 25 oder 30%, die die Ukraine noch kontrollieren. Und was noch diskutiert wurde, ist, dass Russland im Oblast Sumy, das ist oben im Nordosten der Ukraine, hat es ein paar Quadratkilometer und bei Kharkiv auch ein paar Quadratkilometer. Die könnten auch ausgetauscht werden. Aber ist natürlich im Vergleich zu dem, was die Ukraine geben sollte, flächenmäßig letztendlich lächerlich und unbedeutend. Realistisch ist momentan gar nichts, weil man eben nicht weiß, wie es weitergeht. Es ist eher wahrscheinlich, dass Russland den Krieg fortsetzen wird und dass alles, was jetzt passiert, eigentlich nur ein zeitliches Taktieren ist, um Zeit zu gewinnen, um eben vollendete Tatsachen zu schaffen. Und Trump, man weiß es nicht, ob er so dumm ist, das nicht zu merken, oder ob er das nicht willentlich tut, weil er ja, was man sieht, seinem Freund Putin einen Gefallen tun will und ja auch eine langjährige Verbindung über 30 Jahre nach Russland hat, auch finanzielle Bindungen, auch sein Sohn und seine Firmen. Und man weiß es nicht genau, macht er das willentlich, damit zu spielen oder nicht. Er hat vor ein paar Wochen Entrüstung gezeigt, dass er an der Nase herumgeführt wird und so weiter. Aber es hat dann zu keiner Änderung in seinem Verhalten gefunden. Also sicherlich kein strategischer Wechsel. Und jetzt, wie man das an diesen Friedensverhandlungen sieht, ist Trump genauso dasselbe wie vorher. Er spielt Putin in die Hände. Daran gibt es nichts zu rütteln. Das ist einfach ein Fakt. Und mehr, als er eigentlich sollte oder müsste, es besteht keinerlei Notwendigkeit, vor Putin auf die Knie zu fallen und ihn nach Amerika einzuladen und ihm einen Propaganda-Stunt zu schaffen. Keinerlei Notwendigkeit, aber er macht's. Also man kann nur vermuten, es sieht schlecht um die Ukraine aus, weil Trump einfach nichts ändern will und eben auf der Seite von Russland steht.
Jetzt wäre die von vielen Seiten gewünschte Reihenfolge und auch die, soweit ich Bescheid weiß, gängige Art und Weise, solche Verhandlungen zu führen, dass man zuerst einmal eine Waffenruhe ausmacht und dann im Weiteren bespricht, wie man sich jetzt vielleicht weiter einigen könnte. Was bedeutet jetzt, dass hier eigentlich schon das Abtreten von Gebieten vorab im Raum steht, obwohl ja die ganze Zeit noch aktiv Krieg geführt wird?
Ich meine, was Sie jetzt gerade gesagt haben, was das normale Prozedere wäre, das schlagen ja die Europäer vor. Und das ist vollkommen ungewöhnlich, dass es einen 30-tägigen Waffenstillstand gibt und für den muss man dann noch Gebiete abtreten. Das ist ja vollkommen absurd. Und gegen eigentlich letztendlich internationale Gepflogenheiten. Also da sieht man schon, wie unrealistisch die ganze Sache angelegt ist und eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Man weiß ja auch nicht, selbst wenn die Verhandlungen vorbei sind, was dann Trump darüber erzählt, ob das überhaupt der Wahrheit entspricht, inwieweit kann man nicht einschätzen, was er dann tatsächlich privat mit Putin spricht, ist wahrscheinlich wieder ganz was anderes. Und ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendjemand dabei sein wird, wenn er mit ihm spricht oder nicht.
Die Position der Europäer, Sie haben es gerade erwähnt, die scheint hier nebensächlich zu sein, auch was die Ukraine eigentlich dazu sagt. Jetzt wird suggeriert, auch von Seiten der USA, man spreche sich da vorher ab. Also eher Trump wird mit allen vorab sprechen, aber eine große Rolle wird das wahrscheinlich nicht spielen.
Jedenfalls für diese Gespräche auf alle Fälle nicht. Trump muss das machen, weil sonst würde er ja alle brüskieren. Und er muss natürlich auch nach dem Handbuch der Diplomatie nachgehen, dem folgen. Und da gehört es dazu, was er dann am Ende macht, ist wieder eine ganz andere Frage. Er brüskiert ja alle, er hält sich ja nie an irgendwelche Gepflogenheiten. Und im Grunde genommen nimmt er die Europäer überhaupt nicht ernst. Das ist sowieso klar. Interessiert ihn auch nicht, das ist alles weit weg. Und ja, man wird sehen, was passiert. Und er ist ja dann höchstens nur interessiert daran, amerikanische Rüstungsgüter zu verkaufen. Also Europa kauft in Amerika ein und liefert es dann an die Ukraine. Er selbst hat da nichts gemacht. Ja, glaube ich, es wurden noch die Waffen geliefert, die von der Biden-Administration beschlossen wurden. Und das auch nur relativ langsam und einmal mit Unterbrechung. Aber sonst passiert ja gar nichts. Und wenn er dann ein Patriot-System verspricht, kommt ja nicht von ihm, sondern es wird dann von Europa bezahlt, geliefert, transportiert, aufgebaut und so weiter und so fort.
Welche Hoffnung oder welchen Weg sehen denn Sie vielleicht abschließend noch, um in der Ukraine zu Frieden zu gelangen?
Na, erst einmal wenig und vor allen Dingen kommt es ja auf den Frieden drauf an. Es müsste ja ein gerechter Frieden für die Ukraine sein. Ob es ein gerechter Frieden für Russland ist, das sollte eigentlich niemand interessieren. Man müsste auf die Interessen der Ukraine sehen und damit basta und das Bestmöglichste herausholen. Aber das scheint mit einem Präsident Trump im Weißen Haus nicht möglich zu sein. Ein gerechter Frieden wäre nur dann möglich, aber das hat man ja längst versäumt in den 3 Jahren, dass man nicht genug Waffen geliefert hat, in möglichst schneller Zeit, um das Blatt zu wenden. Und die Europäer werden das wahrscheinlich nicht alleine stemmen können, aber wahrscheinlich noch so lange, dass die Ukraine durchhalten kann. Und dann irgendwann, je länger die Ukraine durchhält und je mehr Schaden Russland zugefügt wird, gibt es vielleicht dann die Chance, dass es dann anständige Friedensverhandlungen gibt, weil es steht ja um Russland auch nicht so gut. Und wenn es tatsächlich Sanktionen geben würde, was ich nicht glaube bei einem Präsident Trump, in ausreichender Form, man könnte die Schattenflotte richtig sanktionieren und viele Dinge andere auch. Und dann eben nach 1-2 Jahren würde sich das auf alle Fälle zeigen und Russland müsste dann in irgendeiner Form und Weise klein beigeben. Das ist der einzige Weg.
Es sieht also danach aus, als ob Trump in Alaska Putin auf den Leim geht. So hat das zumindest Christian Ulsch diese Woche in einem Leitartikel formuliert. Ob das so sein wird, lesen Sie, wenn es soweit ist, natürlich auf diepeisse.com. Bis dahin finden Sie diesen und weitere Texte zum Nachlesen in den Shownotes. Redaktionsschluss für die heutige Folge war am 12. August um 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.